Und jetzt in HR Info und SWR Aktuell. Kultur.
Mit Pablo Díaz am Mikrofon. Immanuel Kant, der preußische Philosoph, der Autor der Kritik der reinen Vernunft. Er veränderte die Denkweise der Menschen und ermutigte sie selbst zu denken und alles zu hinterfragen. In diesem Jahr begehen wir seinen 300. Geburtstag und wir sprechen immer noch über Immanuel Kant, weil viele seiner Gedanken heute noch hochaktuell sind.
Die Fragen an sich sind keine neuen Fragen, sondern eben so grundlegende Fragen, dass sie die Philosophie eigentlich schon immer beschäftigt. Aber Kant hat eben auf eine neue Weise darüber nachgedacht und natürlich hat er auch Ideen seiner Zeit aufgegriffen, aber er hat sie auf eine besondere Weise verbunden. Er hat vielen Antworten eine originelle Wendung gegeben, für die er dann eben auch zu Recht heute noch bekannt ist.
Sagt die Philosophin Claudia Blöser. Wir sprechen mit ihr in dieser Sendung. Wir wollen Sie aber auch auf einen Podcast des Mitteldeutschen Rundfunks aufmerksam machen, das mit viel Prominenz daherkommt und Kant für Eilige heißt. Und so hört es sich an.
Sappere Aude. Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, ist also der Wahlspruch der Aufklärung.
Autor dieses Podcasts ist Stefan Nölke und auch er wird in dieser Sendung zu Wort kommen. Der 300. Geburtstag von Immanuel Kant, dem Philosophen, der für die Nutzung der Freiheit in Verantwortung und für die Idee der gemeinsamen Bürgerschaft eintrat und der wie kein anderer für Menschenrechte und Universalismus steht. Dieser Immanuel Kant war ein Visionär, aber nicht nur. Er veränderte die Denkweise der Menschen, weil er sie ermutigte, selbst zu denken und alles in Frage zu stellen. Aber er hat auch seine Widersprüche. Das sehen wir heute deutlich, 300 Jahre nach seinem Geburtstag. Claudia Blöser ist Philosophieprofessorin an der Kölner Universität und Autorin eines kleinen Büchleins. Kant 100 Seiten ist der Titel. Erschienen bei Reklam. Ich habe mit ihr vor der Sendung gesprochen. Frau Blöser, was fasziniert Sie an dem Philosophen Immanuel Kant?
Ja, mich faszinieren vor allem seine Fragen. Also er fasst ja das ganze Interesse der Vernunft und der Philosophie in den grundlegenden Fragen zusammen. Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Und was darf ich hoffen? Und was ist der Mensch? Und ich denke, diese Fragen, die haben ja auch nichts an Aktualität eingebüßt. Das betrifft ganz grundlegende Fragen des Menschseins. Und mich fasziniert, dass er versucht, Antworten zu geben, die Anspruch auf Allgemeingültigkeit haben. Also wirklich für alle Menschen als solche auch Geltung beanspruchen. Ja, es ist faszinierend zu sehen, wie er versucht, so einen hohen Anspruch einzulösen.
Immerhin, das sind Gedanken, die vor etwas mehr als 200 Jahren stattgefunden haben. Wenn Sie sagen, diese Fragen sind immer noch aktuell, das bedeutet, mit diesen Fragen hat sich die Wissenschaft, in dem Fall auch die Philosophie, schon immer beschäftigt. Also es sind keine neuen Fragen, die er da aufgegriffen hat.
Genau, die Fragen an sich sind keine neuen Fragen, sondern eben so grundlegende Fragen, dass sie die Philosophie eigentlich schon immer beschäftigt. Aber Kant hat eben auf eine neue Weise darüber nachgedacht und natürlich hat er auch Ideen seiner Zeit aufgegriffen, aber er hat sie auf eine besondere Weise verbunden. Er hat vielen Antworten eine originelle Wendung gegeben, für die er dann eben auch zu Recht heute noch bekannt ist.
Neu in Kants Gedanken, die Sie vorhin schon erwähnten, war zu seiner Zeit, dass er das Subjekt, das heißt den Menschen, in den Mittelpunkt seiner Philosophie gestellt hat. Und damit im Zusammenhang steht seine Definition des Erlangens vernünftiger Erkenntnisse, so hat er das formuliert, das vernünftige Denken als Ziel, als Zweck des Menschseins. Wie schwer bzw. wie leicht ist es im Zeitalter von Social Medias oder Fake News oder gerade im Internet zu diesen vernünftigen Ideen und Erkenntnissen heute zu kommen?
Ja, ich denke, es ist grundsätzlich relativ schwer, zu vernünftigen Erkenntnissen zu gelangen. Und das hat Kant auch gesehen. Also er ist nicht ein Idealist, der meint, das wäre ganz leicht. Aber er hat uns eben vor Augen gehalten, dass wir diesen Anspruch nicht aufgeben dürfen, dass sozusagen das Gebot ist, selbst zu denken. Und das heißt eben nach Kant auch vernünftig zu denken. Und jetzt die Frage, ist das für uns heute unter den Bedingungen, die Sie genannt haben, jetzt vielleicht schwerer oder leichter als zu Kants Zeiten? Nun, also das Internet, man könnte ja auch sagen, es erleichtert in gewisser Weise das vernünftige Denken, weil natürlich auch sich Informationen und Wissen schneller verbreiten kann und auch jeder im Prinzip Zugang zu diesen Informationen und Wissen hat. Das war ja zum Beispiel zu Kants Zeiten nicht der Fall. Aber schwieriger ist es eben, die Verlässlichkeit der Quellen einzuschätzen, wenn Sie jetzt eben auch sagen Fake News. Das ist sozusagen die Herausforderung, der sich heute kritische und mündige BürgerInnen gegenübersehen, diese Verlässlichkeit der Quellen, von denen es so viel im Internet gibt, genauer einzuschätzen.
Eine seiner Schriften, da geht es um Krieg und Frieden, zum ewigen Frieden, 1795 geschrieben. Wie aktuell ist diese Schrift zum Beispiel heute?
Ja, die ist ganz erstaunlich aktuell. Also gerade heute fragen wir uns natürlich angesichts der zahlreichen Kriege, Angriffskrieg Russlands, der neu aufgeflammte Krieg in Nahost. Wir fragen uns natürlich, wie und ob überhaupt dauerhafter Frieden möglich ist. Und genau das ist Thema dieser Schrift zum ewigen Frieden. Und Kant ist interessanterweise kein naiver Pazifist, der einfach nur sozusagen Krieg verbieten möchte. In der Schrift geht es auch zunächst mal darum, welche Regeln es innerhalb von Kriegen geben muss. Also wie muss Krieg geführt werden, damit er nicht sozusagen zukünftigen Frieden schon verhindert. Also Verbote von zum Beispiel Feindseligkeiten, die das Zutrauen im künftigen Frieden untergraben würden. Also er formuliert auch Regeln für Kriege, für die Art der Kriegsführung. Aber vielleicht das Wichtigere der Schrift und das Aktuelle ist eben, dass er versucht, ganz klare rechtliche Rahmenbedingungen zu formulieren, die etabliert werden müssen, damit Frieden möglich ist. Also wie müssen Staaten verfasst sein, damit sie friedlich sind und wie müssen Staaten sich untereinander auch organisieren. Da hat Kant die Idee des Völkerbundes vorgestellt. Und diese Idee hat dann US-Präsident Wilson bei der Gründung des Völkerbundes auch inspiriert, geleitet und letztlich auch die UNO geht auf diese Ideen zurück.
Kant gilt ja als Aufklärer, als Vordenker in Sachen Menschenwürde. Zu den Widersprüchen seiner Philosophie gehört aber, dass er, sagen wir mal, Unterscheidungen macht zwischen den Zivilisationsgraden der Menschheit als Vertreter des sogenannten Universalismus und die Frage der Menschenwürde. Hat er die nur auf Zentraleuropa beschränkt?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Heute wird der Rassismus und rassistische Äußerungen in Kants Werk werden zu Recht kritisch diskutiert und viel vertiefter diskutiert, als das lange der Fall war. Es sind in Kants Philosophie leider keine Ausrutscher oder nur so wenige Passagen, sondern Kant hat tatsächlich sich lange mit Fragen von Rassen und Rassenhierarchie auch auseinandergesetzt. Und es ist bestürzend zu sehen, dass diese Ideen des Universalismus und der Menschenwürde dann letztlich nicht konsequent angewendet werden von Kant selbst, dass er dann doch Unterschiede macht. Man muss sagen, dass das vielleicht etwas verkürzt ist, wenn man das dann nur auf Kant bezieht, dieses Problem. Also das war ein Problem der Aufklärung überhaupt. Also diese ganze Bewegung, die Idee der Menschenrechte war von vornherein verknüpft mit Ausschlüssen und Abwertungen bestimmter Menschengruppen, Frauen, Juden, andere Menschen anderer Hautfarbe. Also das ist wirklich ein allgemeines und deswegen, also umso, das ist jetzt keine Entschuldigung, soll jetzt Kant nicht entschuldigen, aber es soll das Problem noch etwas breiter darstellen. Und ja, es ist sehr komplex, da könnte man viel zu sagen, aber was vielleicht hervorzuheben ist, dass letztlich Kants Philosophie doch auch selbst die Mittel enthält, diese Ausschlüsse zu kritisieren. Also eben die Idee der Menschenwürde und des Universalismus sind im Grunde dazu geeignet, Rassismus und ungerechtfertigte Ausschlüsse auch zu kritisieren.
Vielleicht können wir uns darauf verständigen, zu sagen, Kant war ein Kind seiner Zeit, also beeinflusst von den Gedanken und Ideen, die im 18. Jahrhundert geherrscht haben.
Ja, also man muss eben sehen, dass Kant auch diesen Vorurteilen seiner Zeit ein Stück weit doch erlegen ist. Und das ist vielleicht auch deswegen aufschlussreich zu sehen, dass auch ein kritischer und so kluger Denker wie Kant nicht frei von Vorurteilen war. Und das sollte uns vielleicht vor allem dazu anhalten, auch bei uns selber immer wieder kritisch zu schauen, welchen Vorurteilen wir eigentlich erlegen sind.
es wäre sozusagen auch im kantischen Sinne, man soll seinen eigenen Verstand benutzen, hat er ja mal gesagt.
Ja, genau. Also man soll Kant auch nicht wie einen Heiligen verehren, sondern wenn man sondern Kants Ideen folgt, dann heißt es eigentlich kritisches Selbstdenken und immer wieder Überprüfen seiner Überzeugung.
In Ihrem Buch Kant 100 Seiten, das bei Reclam erschienen ist, gehen Sie sehr ausführlich auch auf Kant als Person, als Mensch, beschreiben ihn auch als einen dem Leben zugewandten Menschen. Warum war das für Sie so wichtig, diesen Charakterzug zu betonen?
Ja, das mag sein, dass Philosophen und Philosophinnen als lebensfremd gelten. Aber insbesondere gilt das in Bezug auf Kant. Da hat sich das Klischee ganz lange hartnäckig gehalten. Auch Heinrich Heine hat das in einer sehr, sehr, sehr interessanten Schrift so gesagt, Kant hatte eigentlich gar kein Leben. Dieses Klischee ist in Bezug auf Kant, ja, hat sich hartnäckig gehalten, ist eigentlich schon, aber schon länger gezeigt worden, dass Kant eben in seiner Jugend als jüngerer Mensch also sehr, sehr gesellig war und auch bis zu seinem Tod immer Tischgesellschaften gegeben hat. Dass Kant also, ja, wie Sie sagen, dem Leben zugewandt war. Und mir war es zum einen wichtig, das zu betonen, um sein Kants Leben ein Stück weit darzustellen. Und da ist das eben auch ein wichtiger Zug, dass Kant so viel Wert auf Gesellschaft und Freundschaft gelegt hat. Und es macht, denke ich, seine Philosophie vielleicht doch auch zugänglicher für Personen, die bisher noch nicht so viel in Kontakt damit gekommen sind, weil es uns ja als Menschen doch auch interessiert, wer der Mensch hinter der Philosophie ist oder war.
Sagt Claudia Blöser. Ihr Buch Kant 100 Seiten ist im Reclam Verlag erschienen.
Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit.
Kants Sätze stehen für eine ganze Epoche und weisen zugleich darüber hinaus Aufklärung als großes Zukunftsprojekt.
Sapere aude. Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, ist also der Wahlspruch der Aufklärung.
Selten formuliert Kant so eindringlich. Ein Appell an jeden Einzelnen, sich selbst zu prüfen und Verantwortung für sich zu übernehmen.
So hört sich der Podcast zu Kant an, den der Mitteldeutsche Rundfunk produziert hat. Kant für Eilige heißt er. Autor dieses Podcasts ist Stefan Nölke und er sagt uns, was das Besondere an dieser Produktion gewesen ist.
Das Besondere daran ist die Starbesetzung. Wir haben dafür die herrliche Katharina Thalbach als Erzählerin gewonnen, die dem Ganzen eine besondere klangliche Farbe und Präsenz verleiht. Daneben glänzt in der zweiten Hauptrolle Matthias Matschke als Immanuel Kant. Und bei ihm, bei Matschke, hat Kant überhaupt nichts Professorales, sondern er ist ganz und gar nahbar angelegt. Was auch die Absicht war, denn ich wollte neben den philosophischen Gedanken auch ein bisschen den Menschen Kant aufzeigen. Tatsächlich war Kant kein Langeweiler, wie das immer mal wieder behauptet wurde, sondern ein sehr geistreicher Unterhalter und Plauderer. Und wenn er wollte, konnte er bissig sein, er konnte ironisch sein, wie zum Beispiel in seiner Schrift »Was ist Aufklärung?«, in der er den preußischen Kommandoton auch aufs Korn nimmt. Er war ja als Königsberger preußischer Untertan. Hören wir mal rein in diese Stelle.
Nun höre ich aber von allen Seiten rufen, resoniert nicht. Der Offizier sagt, resoniert nicht, sondern exerziert. Der Finanzrat resoniert nicht, sondern bezahlt. Der Geistliche resoniert nicht, sondern glaubt. Nur ein einziger Herr in der Welt sagt, resoniert so viel ihr wollt und worüber ihr wollt, aber gehorcht.
Kant konnte witzig sein, wie hier in seiner Schrift »Was ist Aufklärung?«, als er seinem König Friedrich II. Ein zweideutiges Kompliment macht. Auch wenn sich nichts ändert am absolutistischen Regiment, kann man unter dem König von Preußen wenigstens über philosophische Fragen öffentlich diskutieren, was Kant durchaus zu würdigen weiß. Aber die Wertschätzung ist einseitig. Der große Friedrich, der sich selbst als Philosoph auf dem Thron inszeniert, plaudert lieber in gepflegtem Französisch mit Voltaire. Vom Professor Kant im fernen Königsberg nimmt er kaum Notiz.
So Soweit der Auszug aus dem Podcast, der vielleicht auch einen ganz guten Eindruck vermittelt, wie die Erzählung angelegt ist und wie sie klingt auch.
Bei so einer aufwendigen Produktion will man als Autor einige Aspekte hervorheben. Dafür müssen dann andere vernachlässigt werden. Stefan Nölke, wie war das bei dem Podcast zu Kant?
Ja, ich hätte sicher noch einen weiteren Teil produzieren können, und zwar über die dritte Kantsche Frage, was darf ich hoffen? Also die Frage, was sagt Kant über Gott und die Religion? Das ist leider hinten runtergefallen. Dafür habe ich mich entschieden, Kants ästhetische Theorie in einem der Teile zu behandeln. Ja, und ganz im Vordergrund steht der politische Kant. Das wollte ich unbedingt herausarbeiten und habe deshalb sehr viel Raum dafür verwandt. Also all das, was er über die Freiheit und Würde des Menschen und über Frieden und Demokratie sagt. Denn da ist er ja nach wie vor sehr aktuell. Und ja, die Menschheit täte gut daran, sich an dem, was er da sagt, zu orientieren.
Wenn man bedenkt, dass über Philosophie heute kaum außerhalb der Universität gesprochen wird, wie geht man als Redakteur an so einem Thema wie Kant und seiner Philosophie dran? Beziehungsweise wie konzipiert man eigentlich einen solchen Podcast?
Ja, wenn ich ehrlich bin, habe ich mich von einer Ausstellung inspirieren lassen, von der Ausstellung Immanuel Kant und die offenen Fragen, die von November bis März in der Bundeskunsthalle in Bonn gezeigt worden ist. Die Ausstellungsmacher hatten sich entlang der vier Kantschen Fragen gehangelt. Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Was ist der Mensch? Und wir hatten das sehr gut didaktisch aufbereitet und dazu auch sehr stark den Menschen, Immanuel Kant, in den Vordergrund gerückt. Also Leben und Werk miteinander verwoben, so wie das auch der in Frankfurt lehrende Philosoph Markus Villaschek in seinem neuen Buch getan hat. Kant, die Revolution des Denkens, lautet der Titel, den ich wärmstens empfehlen kann, weil Villaschek einfach Kants Philosophie super gut erklärt. Es war auch mein Ziel natürlich, die Gedanken Kants so einfach wie möglich aufzubereiten, denn kompliziert wird es ja dann von allein. Daneben sollte der Podcast auch gut klingen und unterhaltsam daherkommen. Ich habe sehr viel mit Zitaten gearbeitet. Neben Kant selbst kommt Heinrich Heine immer mal wieder zu Wort, dann aber eben auch Voltaire, Schiller, Hegel, Marx und nicht zuletzt der alte Fritz. Bei diesen Zitaten geht es darum, Kant zum einen in einen Kontext zu stellen, zum anderen lockern die Zitate, aber auch die Erzählung auf. Gute Stimmen sind dabei natürlich auch wichtig. Und schließlich habe ich mir ein paar Profis für das Soundpaket gesucht. Eine Idee war dabei, im Intro und Outro das Mozart-Stück à la Turca in einer Heavy-Metal-Version kurz anzuspielen, um sinnbildlich das 18. Jahrhundert so ein bisschen ins Heute zu übertragen.
Sagt Stefan Nölke, Autor des siebenteiligen Podcasts Kant für Eilige, mit Katharina Thalbach und Matthias Matschke in den Sprecherrollen. Diesen Podcast finden Sie in der ARD Audiothek.
ARD.
Dieser 300. Geburtstag des großen deutschen Philosophen war auch für das Philosophie-Magazin Anlass, sich in einem Sonderheft den Gedanken und Ideen von Kant zu widmen. Theresa Schowink hat dieses Heft redigiert. Ich habe sie vor der Sendung gefragt, warum ist Kant aus Sicht des Philosophie-Magazins noch interessant?
Also ich glaube, man könnte hier zwei Aspekte ansprechen. Also zum einen ist es natürlich so, dass Kant wahnsinnig wirkmächtige Konzepte und Gedanken hinterlassen hat. Man denke an die Würde des Menschen, die die Formulierung des Grundgesetzes beeinflusst hat. An seine Überlegungen in seiner Schrift zum ewigen Frieden, die die Gründung der UN beeinflusst hat. Und natürlich haben ganz viele Leute schon mal irgendwie was gehört vom kategorischen Imperativ oder sie haben schon mal was gehört von der Aufforderung zum Selbstdenken. Also das ist das eine. Und das andere, was uns aber fast noch mehr interessiert hat, ist, welche Rolle eigentlich Kant für Debatten spielt, die derzeit sehr umkämpft sind und in denen die kantische Position gar nicht mehr so die allgemein akzeptierte ist, aber immer noch eine sehr interessante und bedenkenswerte. Und ein Punkt, den man da nennen könnte, wäre zum Beispiel die Spannung, die besteht zwischen Identitätspolitik und Universalismus.
Das klingt sehr abstrakt.
Ja, also in den letzten Jahren sind identitätspolitische Strömungen sehr stark geworden. Und damit meine ich dass man ein Bild hat, dass moralisch-politisches Handeln eigentlich darin besteht, dass bestimmte diskriminierte Gruppen, also zum Beispiel Frauen, Schwarze, Indigene, sich auf diese Diskriminierungserfahrungen, die sie gemacht haben und machen, berufen und dann versuchen, für ihre Gruppen gegen diese Diskriminierung anzukämpfen. Und dem steht eben eine universalistische Perspektive gegenüber, die sagen würde, moralisch-politisches Handeln muss sich eigentlich an der gleichen Würde aller Menschen orientieren. Das wäre eben die kantische Position und die ist in den letzten Jahren eher so ein bisschen in den Hintergrund getreten, weil eben viele aus diesem Aktivismusbereich sagen würden, diesen Universalismus, den gibt's eigentlich gar nicht, den hat auch Kant gar nicht wirklich vertreten und der ist vielleicht auch gar nicht möglich.
Den hat er deswegen nicht vertreten, weil er ja eigentlich, zumindest wer von ihm Kritiker das vor, sehr eurozentristisch gedacht hat.
Genau, also die würden dann sagen, naja, also das, was sich als Universalismus ausgibt, ist eigentlich die Ideologie des weißen europäischen Mannes, genau. Und nicht nur, dass er eben eurozentristisch gedacht hat, sondern also wirklich auch handfest rassistische Sachen geschrieben hat, ne? Also sehr abwertende Bemerkungen über Schwarze und Indigene und so weiter.
Ja, weil er diesen Völkern bestimmte Entwicklungsstufen abgestritten hat.
Genau, also er hat gesagt, die sind nicht vernünftig in dem Sinne, ne? Also die verfügen nicht über diese Vernunft und deswegen auch nicht über die Freiheit zum moralischen Handeln in seinem Sinne. Und stehen in gewisser Weise eher noch auf der Stufe von Tieren, um es hart zu sagen.
Welche Schwerpunkte hat dann das Philosophiemagazin beim Thema Kant gelegt? Also was war Ihnen wichtig? Sie haben das ja kurz angerissen.
Ich meine, ganz klassisch haben wir versucht, einfach eine Einführung zu geben in Kant, also entlang der drei berühmten kantischen Fragen, was kann ich wissen, was soll ich tun und was darf ich hoffen? Und dabei haben wir dann aber schon Fokus auf der praktischen Philosophie, also auf der Moralphilosophie und der politischen Philosophie, weil das letztlich auch das war, was für Kant im Vordergrund stand. Also das war ihm eigentlich auch das Wichtigste. Und daneben wollten wir schon auch kritische Punkte beleuchten, ne? Also jetzt nicht eine rein glorifizierende hagiografische Darstellung von Kant haben.
Ja, das geht wahrscheinlich auch so nicht, weil wir sind ja jetzt mehr als 200 Jahre weiter, zumindest in der Zeit, aber in den vielen Entwicklungen, die er gerne gehabt hätte, wie Vernunft, Demokratie und so weiter, da stockt es ja im Moment überall. Im Kant-Sonderheft des Philosophie-Magazins haben Sie auch Nicht-Philosophen zu Wort kommen lassen. Mit welcher Absicht?
Genau, also es ist ja so, dass für Kant selber, also Sie haben gerade sich ja auch schon bezogen mit Ihrem Bezug auf das, die Aufforderung zum Selbstdenken, auf die berühmte Schrift, was ist Aufklärung? Und Aufklärung ist eben für Kant der Ausgang aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Und das ist etwas, das sich eben ganz maßgeblich nicht einfach nur in der akademischen Philosophie, sondern in der Öffentlichkeit vollzieht und insofern natürlich auch nicht nur akademische Philosophen, sondern im Grunde jeden was angeht. Deswegen in unserem Heft haben wir unter anderem ein paar Politiker gewinnen können, dass sie auch etwas zu der Frage sagen können, was Kant uns heute noch zu sagen hat.
Und welche Politiker waren das? Und können Sie zumindest kurz zusammengefasst sagen, was die geschrieben haben, welche Positionen die vertreten haben?
Wir hatten unter anderem Gregor Gysi, Michael Kretschmer und Strack-Zimmermann war dabei. Und was sehr auffiel, ist, dass sich alle eigentlich, soweit ich das erinnere, maßgeblich eben auf diese Schrift, was ist Aufklärung und auf diese Aufforderung zum Selbstdenken bezogen haben, ne? Und aber eben auch mit der Frage, was bedeutet das eigentlich und was unter, also es fällt ja eben in den letzten Jahren auf, dass diese Berufung auf die Mündigkeit und das Selbstdenken gerade in Kreisen, zum Beispiel der Querdenker oder der Wissenschaftsskeptiker sehr verbreitet und beliebt war. Und wie geht man eigentlich damit um, ne? Also was bedeutet das eigentlich, selbst zu denken und was unterscheidet das? Also es muss schon irgendwie mehr sein als nur der Mut zur eigenen Meinung, die irgendwie keinen weiteren Grund hat.
Heißt das, Kant übt immer noch oder seine Gedanken üben immer noch Einfluss auf die Politik und auf Politiker?
Ja, ich glaube, zumindest ist er immer noch einer, auf den man sich gerne beruft und auf den man gerne zitiert. Und dann manchmal sind das vielleicht nur so Sonntagsreden, ne, was gut klingt, was sich natürlich auch instrumentalisieren lässt. Also selbst Putin hat sich mal irgendwie ganz positiv auf die Schrift zum ewigen Frieden bezogen. Aber Ja, genau. Also ich glaube, er ist auf jeden Fall ein Bezugspunkt, um den man nicht drum herum kommt. Und es ist gut, wenn man ihn ernst nimmt.
Sagt Theresa Schowink. Sie ist leitende Redakteurin des Philosophie-Magazins, das sich in einem Sonderheft dem großen deutschen Philosophen Immanuel Kant widmet. Anlass ist sein 300. Geburtstag am 22. April. Und das war auch Thema unserer Sendung. HR Infokultur finden Sie online auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Pablo Diaz.